Ich könnte stundenlang zusehen, wie eine Kerzenflamme brennt. Mein altes Pyrotechnikerherz schlägt da. Es gibt so viel zu sehen in diesen Adventstagen. Der Prophet Zacharja sagt uns, wo wir hinsehen müssen. Sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Wir singen miteinander, macht hoch die Tür, die Tor macht weit, Lied 6, die Verse 1 bis 3. Wir wollen beten. Du, unser Herr Jesus Christus, wir wollen unsere Herzen ganz weit aufmachen, damit du Einzug halten kannst. Wir danken dir für diese Freude, dass du heute bei jedem von uns wieder anklopfst. Und wir genießen diese Tage im Advent schon vom äußeren Glanz her. Jetzt gib doch du, dass es wertvolle Tage werden. Und du kennst auch all die verborgene Not in unserem Leben, da wo viele unter uns heute bedrückt sind, traurig, mutlos, im Zweifel stehen, nimmer weiter wissen, was sie tun sollen. Du kannst den Weg weisen und lass das nicht jetzt nur an unserem Ohr vorüberrauschen, sondern schenke das, dass wir dich aufnehmen und du uns eine ganz herrliche Adventszeit schenkst. Wir dürfen dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns bewegt. Wir beten in der Stille. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Amen. Ich möchte aus Lukas 1 von Vers 69 ab den Lobgesang des Zacharias lesen. Sie müssen wissen, dass bis heute jeder religiöse Jude täglich und stündlich auf das Kommen des Messias wartet. Professor Michel, der große neutestamentliche Theologe in Tübingen, sagte: Es gibt keine Mutter in Israel heute, die nicht bei der Geburt ihres Kindes denkt, es könnte der Messias sein. So unmittelbar erwarten sie den Messias. Und da war der Priester Zacharias, der plötzlich sagt, er ist da, er ist gekommen in Jesus. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet, eine Macht des Heils im Haus seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unsere Feinde ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Das Ziel des Kommens Jesu, dass wir in Heiligkeit und Gerechtigkeit ihm leben. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Das bezieht sich jetzt auf den Johannes, den Täufer. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe. Auch ein ganz großes Bild, das ja noch einmal bei Malachi vorkommt am Ende des Alten Testaments. Oder in der großen Adventsverheißung, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieh das große Licht. Der Anbruch des neuen Tages ist das. Damit es erscheine denen, die sitzen in Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Wir singen nun vom Lied, wie soll ich dich empfangen, Lied 10, die Verse 1 bis 4, Lied 10. Thank you. Jetzt, von Advent ab, geht das neue sogenannte Kirchenjahr. Da ist auch immer wieder in der Ordnung unserer Kirche so, dass eine neue Textreihe beginnt. Wir sind jetzt in der sogenannten zweiten altkirchlichen Reihe. Die geht viele Jahrhunderte zurück. Und da ist der Tradition nach Predigtext für diesen ersten Advent Römer 13, Vers 11 bis 14. Römer 13, Vers 11 bis 14. Man tut gut daran, auch die Verse davor mit zu bedenken. Da steht drin, dass die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Die Liebe, die dem Nächsten nichts Böses tut. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht, das heißt wörtlich in Beischlaf und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Das beschäftigt heute viele, wie sie in den müden Laden der Kirche Leben reinkriegen. Und da ist schon mancher junge, moderne Theologe auf den Gedanken verfallen, dass er doch vielleicht das am besten erreichen kann, wenn er ein paar ärgerliche Thesen aufstellt. Und da gibt es einen Satz, mit dem man heute immer noch Schlagzeilen machen kann. Manche haben ja das Interesse, wie sie Schlagzeilen machen können. Und das werden Sie sicher auch dieses Jahr in Weihnachten wieder irgendwo erleben, dass einer dann von der Kanzel den kühnen und gar nicht sehr neuen Vorschlag macht, man möge doch das Weihnachtsfest abschaffen. Weihnachten abschaffen. Das aus dem Mund eines Predigers macht sich allemal für manche noch überraschend. Und dann wird das erwähnt, warum? Dann wird gesagt, Weihnachten, das ist doch bloß eine Kauforgie, ein Konsumrausch. Dann ist das ein privates Traumidyll, daheim im Zimmer zu sitzen. Ist auch richtig, die Weihnachtsbräuche sind weder ökologisch überlegt noch entwicklungspolitisch durchdacht. Und wenn man so von der kritischen Seite her ansieht, kann man sehr viel sagen. Und wenn Sie in den Diskussionen dann teilnehmen, dann werden Sie auch gleich welche finden, die sagen, aber Sie müssen doch auch dagegen sein. Die Leute, die suchen doch nur das Äußere an Weihnachten. Mir gibt das immer einen Stich ins Herz. Wissen Sie warum? Kritisieren kann man immer irgendwas. Aber es gibt in unserer Welt so viel Böses, gegen das man kämpfen sollte. So viel, gegen das man zu Felde ziehen müsste. So viel Gemeines, so viel Elend, so viel Leiden, so viel Unrecht. Ich muss sagen, ich freue mich, wie in diesen Wochen die Leute so viele schöne Gedanken haben, liebe Gedanken, nette Gedanken, die wollen einander was Gutes tun. Ist das so schlimm? Und wenn die was einkaufen, ich habe ja auch schon mal was eingekauft und anderen Freude gemacht, nicht? Ist doch schön, ist doch besser, als wenn man mit Fäusten gegeneinander losgeht. Wir sollten doch uns freuen, dass es so wenigstens ist in diesen Wochen. Von mir aus können das ganze Jahr über Weihnachten sein. Wenn die Leute so nett miteinander umgehen und zusammensitzen und feiern und auch die Familie wieder entdecken und das festen. Aber jetzt kommen wieder ein paar Fanatiker, die sagen, aber das Eigentliche an Weihnachten, ja, ja, ja. Sehen Sie, wenn die Leute schon merken, da ist irgendeine große Freude da, dann liegt es ja eigentlich an uns, dass wir den Leuten draußen nicht besser sagen, was das Wichtigste ist, das Schönste und das Größte. Mir fällt immer auf, dass unser Herr Jesus nie gegen die Welt zu Felde gezogen ist. Er hat nie die Menschen, die Ungläubigen angeschimpft. Er hat sie eingeladen, er hat sie geliebt. Er ist ihnen nachgegangen. Jesus hat mit harten Worten gegen die Gläubigen gesprochen. Die hat er hart kritisiert. Und das wird zuweilen auf den Kanzeln verdreht. Die Kanzel ist nicht ein Platz, wo man über die Welt redet. Die Kanzel ist der Platz, wo mit den Gläubigen ins Gericht gegangen wird. So wie es die Bibel tut, das ist ein Bußruf für uns. Wir sollten wieder entdecken, ob wir die Weihnachtsfreude haben, ob wir das entdeckt haben. Ich habe ja heute überschrieben, das Beste kommt noch, ob wir in diesen Tagen, wo wir alle noch so viel erledigen wollen, sagen, wir wissen, was das Wichtigste, das Schönste und das Beste ist. Und wenn wir zu Menschen kommen, dann erzählen wir in ganz simplen Worten, was Jesus ihnen schenken will und was er bedeutet. Paulus spricht vom neuen Tag, der anbricht und der der Finsternis der Welt ein Ende setzt. Wir stehen ganz nah davor, wir stehen ganz nah davor, das ist mein erster Punkt. Wenn ich jetzt durch die Kaufhäuser gehe in Stuttgart, durch die Spielwarenabteilungen, aber auch beim Weihnachtsmarkt, ich war noch nicht dort, ich habe das nur gelesen, dass mehr und mehr dort Märchengestalten auftauchen. Also bisher gab es ja auch schon Schneewittchen und Frau Holle, die gehören noch irgendwo zum Winter. Aber zunehmend kommt da Wolf und die sieben Geißlein und Asterix und Obelix und Donald Duck und Mickey Mouse und so. Das wird zunehmend für die Kinder so eine Figur mit dem Christkindchen zusammen. Märchenland. Und viele der Menschen, denen wir begegnen, die denken, ach, das sind irgendwelche alte Märchengeschichten, was die da glauben. Und da müssen wir zuerst mal wieder sagen, nein, es geht um unsere Welt. Nicht um irgendein Traumland. Es geht um unsere Welt, so wie wir tagtäglich diese Welt erfahren und erleben. So wie Menschen heute seufzen und jammern und bedrückt sind und belastet sind. So ganz wie dieser Tag heute da ist. Und der diese Zeilen geschrieben hat, der hat so viel erlitten in dieser Welt. Wenn man das mal zusammenstellt. 5-mal grausam gefoltert worden mit den römischen Peitschenhieben und den Bleieinlagen. 3-mal von den Juden gefoltert mit den Rudenstreichen. Von Terroristen überfallen, verschiedene Male unschuldig, lange Zeit im Gefängnis gesessen. 3-mal einen Schiffsuntergang überlebt. Sehen Sie, was alles in einem Leben für Leid geben kann. 1-mal einer Steinigung noch entkommen, wo die Feinde schon dachten, er ist tot. Mit einem ganz kranken Körperleben dieser Paulus. Er hat so viel Dunkles erlebt, das Schlimmste und das ihn am meisten Niederdrückendste hat er erlebt im Umgang mit seinen Freunden, mit den Gemeinden. Da war er so enttäuscht über so viel böse Worte, über so viel hinterhältiges Reden hinter seinem Rücken, über so viel Misstrauen. Und der Paulus sagt, der Tag bricht an. Von was redet er denn? Welcher Tag bricht an? Wo er doch Tag für Tag die Leiden seines Lebens richtig spürt. Und dann Schmerzen. Was meint er denn, der Tag bricht an? Von was redet er? Er redet davon, dass das Reich Jesu, die Jesusherrschaft, ganz nah vor der Tür steht. Paulus hat jeden Augenblick damit recht gerechnet. Jesus kommt wieder oder er holt mich in seinen Frieden und wir leben jetzt auf dieses neue kommende Reich zu. Das ist merkwürdigerweise bei uns ganz aus der Übung gekommen, dass wir so unmittelbar auf das Kommen Jesu hinleben. Wir haben immer Angst, wir seien deshalb vielleicht nicht so richtig treu in dieser Welt. Ich muss Ihnen erklären, mit der Zeit ist das ganz kompliziert. Die Asiaten, die haben ja ein ganz anderes Denken mit der Zeit. Und sie meinen, die Zeit ist immer nur ein Kreis. Ganz gleich, wo man lädt, man ist in diesen Kreislauf eingeschlossen. Darum ärgern sich die Asiaten nie, die fahren nie aus ihrer Haut, die haben die große Ruhe, ist ja eh alles egal. Es dreht sich im Kreis und du kannst das Schicksal der Zeit überhaupt nicht beeinflussen. Jahrtausende hat das Denken der Menschen dort geprägt. Und bei uns in Europa ist was ganz anderes passiert. Durch das Evangelium von Jesus haben wir auf einmal entdeckt, die Zeit, die läuft nicht bloß einfach so zufällig ab, sondern die Zeit hat ein Ziel, die drängt auf das Offenbarwerden durch Gottes Herrschaft in dieser Welt. Dann wird Gott kommen und wird den Tod wegnehmen und wird uns einen neuen Leib geben in der Auferstehung. Und wir sehnen uns danach, wie so ein Fluss zum Meer strömt, so strömt die Zeit immer mehr und immer näher an das Offenbarwerden der Gottesherrschaft. In Europa hat es dazu geführt, dass immer wieder die Menschen sagten, wir können diese Zukunftshoffnung der Christen auch ohne Gott, ohne seine Hilfe, allein durch menschliche Kraft verwirklichen. Das steht ja in unserem Fortschrittsdenken drin. Wir machen das, die Welt wird neu werden, heute am 1. Dezember. Noch einmal der Zerfall der Sowjetunion, dieses Riesenreiches, wo Gott abgeschafft werden sollte, so sichtbar geworden in seiner ganzen erbärmlichen Gestalt, wo man die Republiken nicht einmal mehr einigen kann, so schnell zerfällt das vor uns. Wer hätte das vor Jahren noch gedacht? Heute am 1. Advent, Welt-AIDS-Tag. Darf man da auch darüber reden? Es war doch vor ein paar Jahren für viele Menschen so eine Sache, wenn sie sagen, wir zerbrechen die Moral der Bibel. Wir brauchen doch die Lebensgesetze nicht der Bibel. Die engen mich doch ein, ich muss mich doch verwirklichen. Ich habe ein Recht auf meine Lust. Wie heißt das denn? Diskussion immer, die man da jetzt im Fernsehen sehen kann. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Er muss seine Geschlechtlichkeit ausleben. Und nun kommt das so verheerend, so verheerend. Da heißt immer, wie viel sind da in unserem Volk angesteckt? Nee, da sind viel, viel mehr angesteckt. Das dauert ja 10 Jahre, bis das ans Licht kommt. Und das Erschütterndste, dass man sich ja ernsthaft gar nicht schützen kann, weil die meisten Menschen ihre Lust so hemmungslos ausleben wollen, dass sie gar keinen Schutz ertragen werden. Das wird die Entdeckung werden. Man kann diesen Menschen gar nicht zähmen. Was wird denn aus dieser Welt, aus der Finsternis dieser Welt? Ja, sagen Sie, da ist dieses Wort, der Tag ist nahe herbeigekommen. Der Tag ist nahe herbeigekommen. Christen erheben ihre Häupter und sagen, Herr Jesus, wir lösen die Schwierigkeiten dieser Welt nicht. Wir stehen oft hilflos und ratlos vor den kranken Bitten. Wir wissen keinen Trost zuzusprechen, wenn wir Trauernde sehen, wenn wir verzweifelte Menschen entdecken. Aber ich bin so froh, Herr, dass du dein Reich bringst und dass du, Jesus, kommst. Wir stehen unmittelbar davor. Er kommt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und das wird in der Bibel so oft gesagt, wenn der Morgenstern aufleuchtet, da ist der erste Lichtstrahl schon von dem neuen Tag sichtbar. So sind die Hirten zur Krippe geeilt und waren voller Freude und sagen, es kann um uns her noch ganz dunkel sein. Wir haben das Licht gesehen und das Licht, das ist für uns dort fassbar, wo Jesus in der Krippe in Bethlehem liegt. In ihm liegt das Licht und ich muss ihn anschauen. Ich muss ihm immer näher kommen, dann habe ich das Licht. Und so zieht es sich durch die ganze Bibel hindurch. Dort ist das Licht für dich da, da bricht der neue Tag an. Komm doch und stell dich in dieses Licht hinein und freu dich und tritt heraus aus der Dunkelheit dieser Welt, im Licht Jesu stehen. Mein zweiter Punkt, aber das muss man richtig ergreifen. Das muss man richtig ergreifen. Wenn der Paulus von der Dunkelheit spricht, dann spricht er nicht bloß von der Finsternis, die diese Welt bedeckt. Also von all den Schicksalsschlägen und von den Katastrophen und vom Elend der Welt, das uns ja auch so oft bedrücken kann. Sondern wenn er von der Finsternis redet, dann wird der Paulus immer gleich sehr konkret. Und das muss man ja bei der Bibel einmal verstehen. Die Bibel ist ein Seelsorgebuch. Und da wird man sofort in seinem Gewissen gepackt. Und der Paulus hat immer wieder das Gewissen der Menschen angesteuert und sagt, prüf mal, ob das stimmt mit der Dunkelheit. In deinem Gewissen. Du musst die Werke der Finsternis ablegen. Ja, jetzt in dieser Adventszeit so, dass das eine Vorbereitungszeit für uns Christen ist, auf das Fest. Lege Werke der Finsternis ab. Werke der Finsternis ablegen, ja. Ich habe ja Teil dran. Mein ganzes Leben ist geprägt von der Art dieser Welt. Es wird mir erst in der Begegnung mit dem Lichtstrahl, den Jesus verbreitet, bewusst, erst in der Weihnachtssonne Jesu, sehe ich, wie dunkel mein Leben ist. Da erkenne ich meine Fehler, meine Schuld, auch das Unrecht und das Böse in meinem Charakter und meine miesen Seiten erkenne ich besser. Und sage, leg doch die ab. Leg doch die ab und tritt du ganz in dieses neue, strahlende Licht. Da steht ein Wort, das kennen Sie auch, ein griechisches Wort. Nun ist die Stunde da, übersetzt Luther, und das heißt eigentlich, nun ist der Kairos da. Kairos, das ist der Augenblick, der über alles entscheidet, der springende Punkt. Jetzt ist der Augenblick da, wo ihr heraustreten könnt aus der Finsternis. Und ich finde das so wunderbar, dass Paulus in dem Römerreich drin den Christen nicht lange Abhandlungen überlassen hat, wie sie sich in diesem und in jenem verlassen sollten, sondern sagt einfach, tretet doch mit eurem ganzen Leben in den Lichtschein Jesu hinein und erfahrt das einmal, wie das ist, wenn der Tag anbricht. Der Tag ist nicht mehr fern. Die ganze Urchristengemeinde mit ihrem oft eindrücklichen Lebensstil war ja einfach ein Leben im Licht. Die Leute haben das offenbar relativ leicht genommen, dass man sie zur Hinrichtung geführt hat. So leicht nahmen sie ihre Todesstunde. Und sie waren von einer wahnsinnig herzlichen Liebe. Das war Paulus wichtig. Lernt das doch vom Licht des Tages. Stellt euch hinein. Ich bin vor ein paar Tagen auf den Bahnhof gelaufen, morgens früh. Wenn man dann die Dannecker Straße heruntergeht, schon vor 6 Uhr, da sieht man schon, wie die Lichter angehen und die Leute sich richten für den Tag. Ich habe in meinem ganzen Leben, obwohl ich ein alter Stuttgarter bin, noch nie einen im Schlafanzug in der Straßenbahn gesehen. Das müsste ein Irrer sein. Das wird keiner tun. Und wenn ich bei Ihnen klingle und Sie sind noch gerade aus dem Bett erstiegen, dann würden Sie sagen, warten Sie einen Moment, ich mache mich erst noch ein bisschen frisch. Ich richte mich noch ein wenig. Man will sich morgens richten, man will sich kämmen, man will sich duschen, man will sich richtig anziehen. Und dann machen wir ja einander auch aufmerksam. Ich bin so dankbar und bitte Sie darum, wenn ich komme und Sie sagen, Entschuldigung, Ihre Krawatte sitzt nicht richtig. Ich sage, oh ja, es wäre furchtbar, wenn ich vor meine Konfirmanden so hinstehen würde und so. Oder da ist noch ein bisschen Creme im Gesicht und so, dann tue ich die doch weg. Das sind ja eigentlich belanglose Dinge. Wir müssen doch einander aufmerksam machen und sagen, du redest zwar wie alle Leute, aber das passt doch nicht in den Lichtschein Jesu hinein. Wie du mit deiner Frau umgehst. Wie du über deine Kollegen redest. Wir müssen doch Menschen sein, die vom kommenden Tag her leben, Ewigkeitsmenschen, und heute schon den Stil der Ewigkeit leben. Ergreift das jetzt, lege doch das Alte weg, leg doch die Dunkelheit weg, tritt heraus, das ist doch möglich, ergreife das. Wir müssen auf einer ganz anderen Seite Ihnen verdeutlichen, ich habe vor ein paar Tagen in einem christlichen Tagungsheim, die Sitzung wurde so langsam, so langweilig, und dann gucke ich immer, wo ich ein Büchlein finde, wo man ein bisschen lesen kann, dann meinen die Leute, man sei ganz andächtig bei der Sache. Und da habe ich gelesen, es war großartig, von dem alten Missionspionier Gützlaff. Mir tut das so leid, dass Sie so wenig die Geschichte der Christen kennen, die vor uns gelebt haben. Wir sind ja nicht die Ersten. Wir sollten in die Spur derer treten, die vor uns waren. 1803 geboren, ein Missionspionier, wahnsinnig begabt, hat schon in Berlin im Missionsseminar Persisch gelernt und Malaiisch. Er wollte nach Sumatra gehen. Er wurde dann der erste Missionar von Siam, das ist Thailand, hat dort gleich Schriften übersetzt in genialer Weise. 28 Jahre alt, da starb seine Frau und seine beiden Kinder in Thailand. Keine Mission hat ihn senden können. Sie sagt, der spinnt, der hat solche verrückten Ideen, dem kann man gar nicht folgen. Das kann man die Verantwortung überhaupt nicht übernehmen. Und in dieser Trauer, in dieser Dunkelheit, stellen Sie sich mal vor, 2 Kinder, legt er ins Grab, seine junge Frau. Er sagt, ich bleibe hier nicht stehen. Ich muss nach China. Der erste Missionspionier, evangelischerseits nach China. Kein Eingang war möglich. Jeder hält ihn für verrückt. Er sucht eine Dschunke, wo Drogen geschmuggelt wurden, Rauschgift. Und mit der ist er nach China gekommen, wo der größte Missionspionier. Und wenn Sie das lesen, was Karl Gützlaff geschrieben hat,
Manche sagen, ich finde es auch schön, dass man immer die Schwächen so bloßlegt. Wir wollen ja immer die Besten sein, aber wir müssen wissen, wir haben unsere Schwächen und bleiben so. Und Gott benutzt uns dennoch. Er sei ein Mann gewesen, der sehr flüchtig seine Bücher geschrieben hätte. Aber diese Bücher haben so viele Menschen erweckt, weil er da geschrieben hat, ich muss doch das Licht ins dunkle China bringen. Er war ein Mann, der vom Tag her kam, und als er starb, sagte er nur noch als letztes Wort, es ist vollbracht. Er freute sich, so war ein tägliches Gebet, komm bald, Herr Jesu. Er ist durch die Welt hindurch geeilt. Ich habe gar nicht die Sorge, dass Sie deshalb Ihren Beruf nicht mehr ernst nehmen. Wir sind alle sehr interessiert, wie das dieses Jahr ausfällt mit unserer Weihnachtsgratifikation und wie viel die Solidaritätsabgabe wieder schluckt und so. Wir bleiben sehr diesseits bezogen und das Mittagessen verpassen Sie ja auch nicht. Wir bleiben Bürger dieser Welt, aber einen Schuss mehr Ewigkeitsfreude bräuchten wir, dass wir sieghaft auf die neue Welt zuwandern und sagen, das Kleine soll klein werden und das Große soll groß werden. Dieser Gützlaff hat manche angesteckt, die dann erst in die Mission getreten sind. Einer wollte zu ihm nach China und hat es nicht geschafft und war ganz traurig und ist dann nach Afrika gegangen. Aufgrund seiner Bücher, das war David Livingstone, der Mann, der am Ende die Sklaverei bekämpft hat. Und David Livingstone war wieder so einer, der vom kommenden Tag angesteckt war. Einer, der brannte auf das neue Reich Jesu, der hatte eine Hoffnung und eine Zukunft. Ach, was kreisen unsere Geschwätze Tage über, nur über die nichtigen Dinge dieser Welt. Wir brauchen wieder diese Adventsfreude und Adventshoffnung. Ergreift das, lege das ab, das Alte, das Dunkle, und dann geh weiter auf das Neue zu. Der Tag steht vor der Tür und wir wissen ja nicht, wie schnell das schon kommt, dass wir hinübergehen in die neue Welt Gottes. Und wenn der Tag der Wiederkunft sein wird, wenn Jesus das Ende dieser Welt bestimmt und hier richten wird. Noch ein letztes, ein dritter Punkt. Es ist ein schwerer Kampf. Das will ich nicht verschweigen. Wenn Paulus sagt, leg doch das Alte ab. Es ist ein schwerer Kampf. Lasst uns ehrbar wandeln. Das hat ja heute schon den Spott mancher Zeitgenossen gefunden. Und er würde vielleicht jetzt so aussehen, dass einer sagen würde, ach ja, ihr wollt nur die Ehrbarkeit. Was meint denn Paulus? Im alten Rom hat er gesagt, lebt ihr so, dass ihr für die anderen Menschen öffentlich leben könnt. Sichtbar, dem Urteil der Menschen ausgesetzt. Ehrbar, nicht heimlich. Und dann nennt er ein paar Dinge, die wir ablegen sollen. Und da spricht er so hinein in unsere Zeit, die mit ihrem Lustbedürfnis, ihrer Lustsehnsucht ja alle Dämme sprengt. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, wenn das auch unsere Gesellschaft sich dessen bewusst wird, was wir eigentlich mit der großen Werterevolution verloren haben. Die Leute meinen und sagen, wir haben ja eine Freizügigkeit gewonnen, aber wissen Sie, das Lustbedürfnis wird nie gestillt. Es stand so gut im Leitartikel der Stuttgarter Zeitung. Lust sucht Ewigkeit und die findet man nie in aller Lusterfüllung. Wir werden noch erleben, wie alle Dämme weggespült werden. Und Menschen suchen das. Paulus sagt, ihr müsst wissen, ihr gläubige Leute müsst wissen, wo ihr aussteigt, aus dem, was euer Leben beherrscht. Und er gebraucht hier ein Wort, das unsere jungen Leute ja zum Modewort erwählt haben, wo es im revidierten Text heißt, dass ihr nicht den Begierden verfallt. Das steht bei Luther gut dran, werdet nicht geil. Mensch, lasst euch doch nicht treiben von eurer Sinnenlust, dass euer ganzes Handeln bloß noch von dort bestimmt ist, eure Fantasie von dort beherrscht ist. Aber wie macht man das? Wie legt man das ab? Das ist ja so ein Sog. Paulus sagt, kümmert euch um euren Leib, den muss man pflegen, den muss man versorgen, um den muss man sich kümmern, aber nicht so, dass er geil werdet, dass er euren Leib so hochpäppelt, dass er aus dem Zügel läuft. Das ist heute in der Mode unserer Zeit nicht mehr drin. Das ist nur noch Christenanschauung. Das kommt vom neuen Tag her. Wie kann man denn das ablegen? Wollust und Begier, Ausschweifung. Ich will ein anderes Beispiel nehmen. Hader und Neid. Der Streit, der ergreift uns ja und reißt uns mit sich. Und wir werden neidisch, wenn wir sehen, dass der andere das besser kann als ich. Und dann ärgern wir uns. Wer von Ihnen kann das denn wie Zinzendorf? Dass wir uns mitfreuen, wenn dem anderen Gnade widerfährt. Wir sind ja so neidisch auf alles, was dem anderen geschenkt wird. Hader und Neid, leg's ab, sagt Paulus, leg's ab, das stört deine Teilhabe am neuen Tag. Das ist die Adventsbotschaft, leg dieses Finstere doch einfach von dir weg und leg es auf die Seite. Er sagt, man soll Jesus anziehen. Jesus anziehen, kann man das? In Jesus hineinschlüpfen, so wie ich vorhin in den Talar hineingeschlüpft bin. Das meint er, in das Kleid der Gerechtigkeit. Durch die Vergebung, durch die Reinigung kann ich Jesus anziehen. Mit welchen Worten auch immer wieder uns das in diesen Tagen gesagt wird. Ob ich sage, Jesus soll in meinem Herzen Wohnung machen oder ich will Jesus aufnehmen, ich soll Jesus anziehen. In eine ganz enge Verbindung mit ihm treten. Und dann auf einmal werde ich Werke des Lichts, Waffen des Lichtes haben mit Jesus. Ich beobachte das tagtäglich, wenn ich sehe, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen, ihn aufnehmen, sich für ihn entscheiden, sich an ihn binden, wie plötzlich ihr ganzer Lebensstil verwandelt wird. Dann freuen wir uns mit, auch am Schönen, an der Musik, am Harmonischen. Das kann Jesus sogar unsere ganze hässliche Fantasie reinigen, unseren Leib immer mehr ihm ähnlich machen, mit seinem Heiligen Geist in uns wirken und uns erneuern. Und ich wünsche dann mir, dass sie Kinder des Lichts werden, dass die Kraft Jesus sie treibt in der Liebe. Wie ist denn das, wenn Sie einer Verkäuferin in diesen Tagen gegenübertreten? Haben Sie Liebe für sie? War ja in diesem Jahr im Libanon und da hatte ich den Amin Kouri, einen großartigen jungen Mann aus einer Maronitenfamilie, der dort dieses Eastwood College leitet. Und der hat an diesen syrischen Militär-Checkpoints, wo jedes Auto halten muss und der Kofferraum wird durchsucht, ob man nicht hinten eine Geisel drin hat oder man Waffen transportiert, die stehen so da mit ihrem finsteren Gesicht, sagte der zu jedem syrischen Soldaten, Sie wissen, das sind Besatzungssoldaten, sagte, Gott stärke dich. Der guckt ganz kariert, dass ein Libanese so zu ihm redet. Und inzwischen kennen ihn die Soldaten. Und er sagt, ach, wir sind ja nicht Leute, die in den Bürgerkriegsparteien mitmachen. Wir sind Leute, die ein Zeugnis haben, das viel, viel wichtiger ist. Wir reden von der kommenden Gottesherrschaft. Spürt man das ihnen auch ab, wenn sie mit der Politesse reden, die ihnen gerade ein Ticket verpasst hat? Verstehen Sie? Wenn die Serviererin sie nicht bedient und sie ärgerlich sind, ob sie Waffen des Lichtes haben, ob sie Jesus angezogen haben, liebt einander. Und diese Weihnachtsbotschaft ist dann so konkret für uns. Lebt doch im Licht dieses neuen Tages. Amen. Und singen wir das Lied, das Jochen Klepper nach diesem Schriftabschnitt gedichtet hat. Die Nacht ist vorgedrungen, Lied 14, die Verse 1, 3 und 4. anbeten. Herr, du bist das Licht der Welt. Du willst alle Menschen erleuchten. Wir sind oft so erschrocken, wenn wir dieser Finsternis der Welt begegnen, dem unheimlichen Hass, dem geballten Bösen. Aber gib uns auch ein Erschrecken über die Macht dieser Finsternis in unserem eigenen Leben, dass wir erkennen, wie wir selber teilhaben in dieser Welt und wie allein du diese Finsternis überwinden kannst, wo wir sie in dein Licht bringen. Herr, wir sind auch aufgewühlt, immer wieder, wenn du das so konkret ansprichst, mit der Unzucht, mit den Begierden, die wir nicht steuern können, mit dem Neid und mit dem Hass, mit den Spannungen um uns her. Herr, wir beugen uns auch darunter, unter so viele Ehen, die zerbrechen, auch in unseren Gemeinden, um uns her. Und wir nennen dir auch Schuld beim Namen, weil wir gesündigt haben. Darum möchten wir dich bitten, dass du jetzt zu uns kommst, dass wir heute in deinem Licht alles klären, bereinigen, auch das Zuhause noch fortsetzen und die Werke der Finsternis ablegen und du uns dann brauchen kannst, dass wir von deinem großen Licht reden. So viele Menschen, die keine Hoffnung haben, die nichts wissen von dir, sollen es doch erfahren. Stelle uns Menschen in diesen Tagen in den Weg, denen wir von dir sagen dürfen, sodass sie zum Glauben an dich kommen. Wir wollen dich auch bitten für unsere Kranken und Leidenden, Sterbenden und Schwermütigen, dass du ihnen begegnest durch dein Wort und sie aufrichtest. Wir nehmen auch teil an so viel Not der Welt. Auch leiden wir unter dem schrecklichen Bürgerkrieg in Jugoslawien. Sei du dort bei deiner Gemeinde, dass sie das Wort von dir hat in diesen Tagen. Und dass wir mithelfen können, Liebe weiterzugeben in deinem Namen und in so vielen Teilen der Welt, wo ähnliches Unrecht und Leid da ist. Erbarm du dich der Not und gib uns Wege, wie wir helfen können. Zeig uns, was wir tun können. Stärke die, die wir in deinem Namen ausgesandt haben. Wir denken jetzt auch an die aus unserer Mitte, die jetzt draußen Dienst tun in den verschiedenen Erteilen, um dein Licht weiterzugeben. Und gib uns auch in diesen Adventstagen immer wieder dein Wort so taufrisch und lebendig, dass wir umkehren, Buße tun, Schuld bei dir bereinigen und ins Licht treten. Wir dürfen dir auch die Not der Heizung bringen, drüben im Gemeindehaus. Du weißt Lösungen, die wir nicht kennen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, werde dein Name, dein Reich kommen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie noch mal ein bisschen Platz. Wir müssen das noch einmal bekannt geben. Ich möchte mich noch entschuldigen bei den Trüben in der Übertragung. Wir wissen also nicht, wie das weitergeht. Wir haben jetzt erst verstanden, warum gestern auch unsere Heizungsfirma nicht hergeht, weil das offenbar ein ganzes Problem ist, dass im Moment seit 3 Monaten überhaupt keine Heizkessel mehr geliefert werden können. Wir wissen nicht, wie das in den kommenden Wochen nun weitergeht. Aber wir denken, Gott weiß das und wir wollen ihn darum bitten. Nur bitte ich Sie zu verstehen, ich weiß auch noch nicht, wie jetzt die Veranstaltungen der kommenden Woche ablaufen. Wir haben ein Glück, dass wir den großen Saal mit einer Luftheizung provisorisch wärmen können, sodass der Kindergarten mit einem Kleinbetrieb sein kann. Konfirmanden werden stattfinden. Gell, das schaffen wir, im Warmen. Braucht keine Pelzmütze. Also da können wir oben diesen großen Saal benutzen für diese Bibeltraining wird sein, aber manche andere Veranstaltung, die mit anderen kollidiert, da muss man sehen, wie man weiterkommt. Ich weiß auch nicht, ob bis zum nächsten Sonntag das behoben sein wird. Nehmen Sie bitte den Notizenzettel mit, wenn Sie ihn noch nicht haben, den weißen, weil jetzt alle Veranstaltungen dort aufgezeichnet sind. Und dann möchte ich Sie ganz dringend bitten, mitzugehen, wenn jetzt die Posaunen in unserem Gemeindebezirk blasen, denn dazwischen wird gesungen. Und das macht den Menschen hier Eindruck. Wir haben hier so viele Leute, die unsere Gemeinde nicht kennen. Es ist interessant, wenn Leute sagen, wo ist denn die Kirche überhaupt? Nicht? Und es ist mal schön, wenn die Kirche zu Ihnen kommt. Ich würde gerne mitsingen, aber ich muss einen zweiten Gottesdienst halten. Jetzt bitte ich Sie, ob Sie mich nicht vertreten könnten beim Singen. Ich weiß, wenn ich das sage, das sagen die meisten, aber ich gehe ja weg, das sind so viele. Die denken alle wie Sie und da brauchen wir Sie und ihr jungen Männer mit euren herrlichen Tenören. Also, ein paar Adventslieder, man trifft sich oben zuerst am alten Simpel, dem Gourmet-Lokal oben der Hohenheimer Straße, das ist der erste Sammelplatz und dann geht's von dort dann weiter und Bethesda am Krankenhaus vorbei. Ich werde immer wieder von Leuten darauf aufmerksam gemacht, die mir liebevoll die Spendendrucksachen geben, die sie zu Hause bekommen. Das geht ja bei uns allen so, dass man eingedeckt wird mit vielen Spendenbriefen und so weiter. Das braucht sie immer gar nicht bekümmern. Ich kriege immer die Briefe von den Organisationen, die die Spenderadressen gleich im 100.000 verkaufen. Da sind sie halt auch gespeichert drin. Ich will das Ihnen bloß sagen. Manche meinen, ach, da kriege ich immer so ein liebes, frommes Blättchen. Ihr Papierkorb ist groß. Wenn Sie mich fragen, manche sagen, was können Sie empfehlen? Ich kann nur die empfehlen, die ich Ihnen immer empfohlen habe. Das sind im Großen und Ganzen die Werke der evangelikalen Missionen in ihren verschiedenen Zusammenstellungen. Und das möchte ich Ihnen so sagen. Viele andere Werke, wo ich weiß, Sie haben das treu bedient. Ich habe große Bedenken. Ich kriege Bauchweh. Ich will aber nichts öffentlich hier sagen, weil ich keinen Prozess an den Hals kriegen will. Ich kann Ihnen nur sagen, ich kann es nicht empfehlen. Ich kann nur das empfehlen, was ich empfehlen kann. So, Dankeschön. Das Opfer heute ist von der Kirchenleitung für das Gustav-Adolf-Werk bestimmt für die deutschen evangelischen Gemeinden im Ausland. Unser Büchertisch hinten, das sind Bücher, die ich Ihnen auch uneingeschränkt empfehlen kann, die man bedenkenlos weitergeben kann. Das ist oft wichtig, wenn man ein Buch aussucht und sagt, so, wo ist denn da was, wo man auch wirklich eine Stärkung und eine Ermutigung dann im Glauben bekommt. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Dr. Rudolf Kramer, Diplomchemiker, 46 Jahre, Wernhaltenstraße 39. Und morgen um 10 Uhr wird die Bestattung sein von Bildhauer Ernst Jelin, 91 Jahre alt, Sonnenbergstraße 5b. Das Licht erscheint denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes. Wir wollen um den Segen des Herrn bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.